Ich weiß nicht, was ihr für eine Haltung gegenüber Richtern und dem Gericht habt. Ich muss sagen, als ich vorhin das Intro gesehen habe, ist mir nochmal mein Respekt gegenüber dieser ganzen Berufsgruppe bewusst geworden. Und dieser Respekt kommt ja auch nicht von ungefähr, weil Richter in unserem Land und auch in vielen anderen Ländern ja oft das letzte Wort haben. Sie stehen sogar über anderen Autoritätspersonen. In Amerika kann man das gerade ganz gut beobachten. Auch wenn man sehr viel Macht hat, kann man sich nicht über ein Gericht hinwegsetzen. Und deswegen haben wahrscheinlich die meisten von euch sehr viel Respekt. Auch Respekt vor dem Thema des Gerichtes in der Bibel. Aber es ist auch ein total spannendes Thema. Und in der Bibel wird immer wieder das Gericht Gottes besprochen, immer wieder erwähnt. Und ich finde, es zeigt uns auch eine ganze Menge über Gott. Aber es ist auch sind auch Aspekte über Gott, die wir gerne mal zur Seite schieben, weil sie im ersten Augenblick sehr unbequem klingen. Trotzdem wollen wir uns in dieser Predigtreihe damit auseinandersetzen. Und wir gehen ja einmal durch die Bibel durch und gerade kommen wir in eine Zeit, die eigentlich eine sehr dunkle Zeit der Bibel ist. Es geht um die letzten Könige. Israel ist immer entweder im Krieg oder in der Verfolgung oder es verschleppt. Und es ist die Zeit des Gerichtes. Gott hat so richtig die Faxen dicke. Er sagt, jetzt ist Schluss mit all dem, was ihr gemacht habt, mit all dem, was ihr tut, obwohl ich es euch so anders vorgestellt habe. Und Israel verliert komplett seine weltpolitische Bedeutung. Kleiner Rückblick. Wir haben vor einigen Wochen über Salomo geredet. Und ich lese mal aus 1. Könige 3 etwas über Salomo vor. 1. Könige 3, Vers 13. Und dazu gebe ich dir, warum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Das sagt Gott zu Salomo. Und in 1. Könige 10, ab Vers 23 sieht man schön, dass genau das eingetreten ist. So war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und alle Welt begehrte Salomo zu sehen, damit sie die Weisheit hörten, die ihm Gott in sein Herz gegeben hatte. Und jedermann brachte ihm jährlich Geschenke, silberne und goldene Geräte, Kleider und Waffen, Spezereien, Rosse und Maultiere. König Salomo war das Nonplusultra in der damaligen Welt. Und jetzt verschwindet Israel in die absolute Bedeutungslosigkeit. Es ist das Gespött der Welt und es verliert alles, was es jemals ausgezeichnet hat. Deswegen unsere Predigtreihe. Heute geht es um ausgeliefert, nächste Woche verurteilt, dann ausgetauscht und vorgeladen. Warum schauen wir uns das an? Manches Handeln von uns Menschen hat einfach Konsequenzen. Gott macht sich nicht unglaubwürdig. In der Bibel steht, dass Gott heilig ist und das lässt er nicht einfach so bleiben, wenn Menschen tun und lassen, was sie wollen. Manchmal hat es Konsequenzen, wenn Menschen Fehler machen. Wir schauen uns das aber auch an, weil es für das Volk Israel eine total wichtige Zeit war. Es war die Zeit, die dem ganzen Volk die Erlösung durch den Messias, durch Jesus, unheimlich wichtig gemacht hat. Es war eigentlich die Zeit der Vorbereitung für das, was Gott in seinem Plan für sein Volk und die ganze Menschheit quasi vorbereitet hat. Und wir gucken uns das auch an, weil wahrscheinlich jeder von euch Zeiten kennt, wo man trostlos ist, wo man sich schwer fühlt, wo man vielleicht Depressionen hat, wo man sich geschlagen fühlt. Und deshalb können wir uns auch fragen, warum hat das Volk Israel so viel leiden müssen? Was wollte Gott ihnen damit sagen? Was wollte er ihnen beibringen? Und was können wir daraus lernen? Und deshalb beschäftigen wir uns heute mit der totalen Zerstörung Jerusalems. Und bevor ich darüber rede, machen wir mal einen kleinen geschichtlichen Kontext-Crash-Kurs. Dazu habe ich euch eine Grafik mitgebracht. Keine Panik. Wird gleich ein bisschen vergrößert. Ihr seht auf dieser Grafik oben, seht ihr Propheten und Könige des Nordreichs und unten seht ihr Propheten und Könige des Südreichs. Und die Geschichte der Könige Israels beginnt mit den drei bekanntesten Königen, nämlich Saul, David und Salomo. Und jetzt seht ihr das vermutlich in groß. Genau. Diese Grafik ist ganz stark vereinfacht und immer wenn etwas gelb eingezeichnet ist, heißt das, dass derjenige, der König oder der Prophet, Gottes Gebote befolgt hat. Und wenn etwas schwarz eingezeichnet ist, dass es ihm egal geworden ist oder sich aktiv dagegen gewandt hat. Und hier sieht man so schön, Saul hat gut angefangen, schlecht aufgehört, David hat es durchgezogen. Und bei Salomo war es wieder so wie bei Saul. Und wenn wir uns jetzt das Nordreich angucken, dann sehen wir da zum einen die Propheten, die Gott dem Volk geschickt hat. Und die waren alle mit Gott unterwegs. Und dann sehen wir die Könige und von denen war keiner so drauf, dass er sich an Gottes Gebote gehalten hat. Viele von diesen Königen haben Götter der ganzen umliegenden Völker verehrt, haben ihr eigenes Ding durchgezogen. Keiner von denen hat gefragt, was Gott eigentlich möchte. Das heißt, sie haben das Erbe, das Gott quasi seinem Volk mitgegeben hat, total vernachlässigt. All die Geschichte von Mose, von Jakob, von Isaak, das wurde alles unwichtig und sie haben ihren eigenen Weg gegangen und wurden dann am Ende auch verschleppt. Genau das Gleiche drohte quasi deutlich später auch dem Südreich. Da sieht man jetzt, wenn man sich das anguckt, da waren immer mal wieder Könige dabei, die Gottes Gebote befolgt haben. Aber zum Ende hin sieht man drei Könige, die sind ja jetzt leider ganz klein. Joachim und Joachim. Und die haben alle total ignoriert, was Gott ihnen gesagt hat. Sie hatten Krieg mit den Babyloniern, hatten keinen Kontakt zu Gott und waren eigentlich auch ziemlich größenwahnsinnig und uneinsichtig. Und in der Grafik sieht man auch so schön, dass es drei Zeiten gab, wo Teile des Volkes verschleppt wurden, also in die Gefangenschaft nach Babylonien. Und jeder dieser Könige hat quasi Krieg mit den Babyloniern gehabt. Die Konsequenz war dann, dass immer wieder die Könige entschieden haben, um unserer Macht quasi Ausdruck zu verleihen, nehmen wir euch Menschen und Gegenstände weg. Und dann haben sie zum Beispiel Facharbeiter weggenommen von Israel und haben die nach Babylonien gebracht, haben Promis, so würde man das heute sagen, mit nach Babylonien genommen und auch viele, viele Wertgegenstände. Und der letzte König ist Zedekia und der hat schon erlebt, wie die Babylonier vieles aus seinem Land entfernt haben und das Land überhaupt nicht mehr das ist, was es war. Und trotzdem hat sich Zedekia weiter gegen den König in Babylon, Nebukadnezar, aufgelehnt. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Text, nämlich dem absoluten Tiefpunkt der Geschichte Israels. 2. Könige 25. Darum zog Nebukadnezar erneut mit seinem ganzen Heer nach Jerusalem, um die Stadt anzugreifen. Im 9. Regierungsjahr von Zedekia, am 10. Tag des 10. Monats, begannen die Babylonier mit der Belagerung Jerusalems. Rings um die Stadt bauten sie Angriffsrampen. Bis ins 11. Regierungsjahr von Zedekia hielt Jerusalem der Belagerung stand. Doch schließlich waren alle Vorräte aufgebraucht und die Einwohner litten unter einer schweren Hungersnot. Am 9. Tag des 4. Monats schlugen die Babylonier eine Bresche in die Stadtmauer. In der Nacht darauf gelang Zedekia mit allen seinen Soldaten die Flucht, obwohl die Feinde einen geschlossenen Belagerungsring um die Stadt gebildet hatten. Sie nahmen den Weg durch das Tor zwischen den beiden Mauern beim Garten des Königs und flohen in Richtung Jordanebene. Doch die Babylonier verfolgten Zedekia und holten ihn in der Nähe von Jericho ein. Da ließen ihn seine Soldaten im Stich und liefen in alle Richtungen davon. Die Babylonier nahmen Zedekia gefangen und brachten ihn zu ihrem König nach Ribla. Dort sprach Nebukadnezar das Urteil über ihn. Zedekia musste zusehen, wie alle seine Söhne grausam hingerichtet wurden. Danach stach man ihm die Augen aus und brachte ihn in Ketten nach Babylon. Im 19. Regierungsjahr König Nebukadnezars von Babylon, am 7. Tag des 5. Monats, traf Nebusaradan in Jerusalem ein. Er war der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache und kam im Auftrag Nebukadnezars. Er steckte den Tempel des Herrn, den Königspalast und alle prunkvollen Bauten Jerusalems in Brand. Auch alle anderen Häuser gingen in Flammen auf. Seine Soldaten rissen die Mauern rings um die Stadt nieder. Nebusaradan ließ die restliche Bevölkerung in Jerusalem und ganz Juda gefangen nehmen. Auch alle, die zu den Babyloniern übergelaufen waren, führte er in die Verbannung. Nur einige der ärmsten Landarbeiter ließ er zurück, um die Äcker und Weinberge zu bestellen. Im Tempel zerschlugen die Babylonier die beiden Säulen aus Bronze, die Kesselwagen und das runde Wasserbecken und brachten die Bronze nach Babylon. Ich überspringe ein paar Verse, Vers 18. Nebusaradan, der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, ließ einige Männer von den Gefangenen aussondern. Den Hohepriester Seraja, seinen Stellvertreter Zephania und die drei Priester, die den Tempeleingang bewachten. Dazu einen Hofbeamten, der die Aufsicht über die Truppen in der Stadt hatte, fünf Männer aus Jerusalem, die zu den engsten Vertrauten des Königs gehörten, den Offizier, der für die Musterung der Truppen verantwortlich war und schließlich 60 Männer aus Juda, die sich gerade in Jerusalem aufhielten. Sie alle brachte Nebusaradan nach Ribla in der Provinz Hamat zum König von Babylonien. Dort ließ Nebukadnezar sie allesamt hinrichten. Die Bevölkerung von Juda musste ihre Heimat verlassen und in die Gefangenschaft ziehen. Ich finde, das ist ein ziemlich krasser Text. Da wird dem Volk Israel alles genommen, was ihnen bedeutet. Viele, viele Menschen werden getötet, viele, viele Gebäude werden zerstört und all das, was dieses Land ausgemacht hat, was auch eigentlich stellvertretend für Gott auf der Erde stand, wird zunichte gemacht. Ich finde, es klingt fast ein bisschen wie der Zweite Weltkrieg. Also ich hatte, als ich das gelesen habe, Bilder von zerstörten Gebäuden in Berlin oder so im Hinterkopf. Wo man vor Trümmern steht und sich fragt, wie soll man das hier wieder aufbauen? Und vielleicht, wahrscheinlich hat keiner von euch das so erlebt wie das Volk Israel. Aber trotzdem kennt wahrscheinlich jeder von euch schwierige Phasen. Entweder, weil ihr gerade in einer steckt, weil euch Dinge immer wieder belasten oder vielleicht, weil ihr euch an einer erinnert. Und dann stellt man sich ganz schnell die Frage, warum? Was soll das eigentlich? Und auch das Volk Israel wird sich gefragt haben, warum? Warum gehst du so einen harten Weg mit uns? Gott hat damals im Wesentlichen durch Propheten zu seinem Volk geredet. Und deshalb möchten wir uns jetzt gemeinsam anschauen, was Gott durch einen Propheten zu Israel gesagt hat. Denn da wird ziemlich klar, was das Ganze eigentlich soll. Und das steht in Hesekiel 12. In Hesekiel 12, am Anfang, ab Vers 1. Wieder empfing ich, also Hesekiel, eine Botschaft vom Herrn. Du Mensch, sagte er, du lebst mitten unter einem widerspenstigen Volk. Sie haben Augen, sehen aber nichts. Sie haben Ohren, doch sie wollen nicht hören, denn sie lehnen sich gegen mich auf. Und dann sagt Gott zu Hesekiel, er soll etwas vorführen. Und zwar soll er all sein Hab und Gut, was er mit sich tragen kann, auf seine Schultern nehmen. Und dann soll er ein Loch in seine eigene Hauswand reinbrechen und dort rausgehen. Merkwürdige Aktion, hat aber wahrscheinlich Eindruck geschindet. Ich lese weiter ab Vers 8. Am nächsten Morgen gab der Herr mir folgende Botschaft. Du Mensch, die Israeliten, dieses widerspinstige Volk, haben dich doch gefragt, was dein Verhalten zu bedeuten hat, also diese Aktion mit dem Mauerbruch. Ich, Gott der Herr, lasse ihnen sagen, diese Botschaft gilt dem Herrscher in Jerusalem und allen Israeliten, die dort wohnen. Mach ihnen klar, dass sie an dir sehen können, was ihnen bevorsteht. Sie werden gefangen in die Verbannung geführt. Ihr Herrscher nimmt in der Dunkelheit sein Bündel auf die Schultern und flieht durch ein Loch in der Stadtmauer, das für ihn herausgebrochen wurde. Er verhüllt sein Gesicht, denn er wird das Land, das er verlässt, nie wiedersehen. Also Hesekiel hat schon vorausgesagt, wie die Stadt Jerusalem quasi zerstört wird, aber auch, was mit dem König passieren wird. Vers 13, ich werfe mein Fangnetz über ihn und er wird sich darin verfangen. Ich bringe ihn zur Stadt Babylon in das Land der Chaldäer und dort wird er sterben, ohne die Stadt gesehen zu haben. Also Hesekiel hat auch vorausgesagt, dass er sein Augenlicht verliert. Sein ganzes Gefolge und die Kriegsleute, mit denen er sich umgab, werde ich in alle Winde zerstreuen. Ja, ich verfolge sie mit gezücktem Schwert. Ich vertreibe sie zu fremden Völkern in fremde Ländern, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Krieg, Hunger und Seuchen werden viele dahin raffen, Doch ich selbst sorge dafür, dass ein kleiner Rest von ihnen am Leben bleibt. Sie sollen den Völkern, bei denen sie wohnen, von den abscheulichen Taten der Israeliten erzählen. So sollen auch diese Völker erfahren, dass ich der Herr bin. Und wieder bekam ich eine Botschaft vom Herrn. Er befahl mir: Du Mensch, nur noch mit Zittern sollst du dein Brot essen, und wenn du trinkst, sollst du beben vor Angst. Sag deinem Volk in der Verbannung: So spricht Gott der Herr. Die Menschen, die in Jerusalem und in ganz Israel übrig geblieben sind, werden voller Angst ihr Brot essen und zittern vor Entsetzen ihr Wasser trinken, denn ihr Land wird verwüstet und seines ganzen Reichtums beraubt. Das ist die Strafe für all die Gewalttaten, die von den Menschen dort begangen wurden. Die blühenden Städte werden in Trümmern liegen und die fruchtbaren Felder sind dann nur noch eine trostlose Wüste. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Warum das Ganze? Wozu das Ganze? An drei Stellen sagt Gott durch Hesekiel: Und ihr werdet oder ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Das ist Gottes Grund für all dieses Chaos. Ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich bin der Herr, sagt Gott. Ich bin Jahwe. Ich bin Gott. Ich bin der ich bin. Und ihr werdet mich persönlich kennenlernen. Warum wählt Gott dafür so einen harten Weg? Auch darauf hat Hesekiel eine Antwort. Weil der Einfache nicht verstanden wurde. Das Volk, wenn man sich die Geschichte des Volkes Israels anguckt, ist Gott ein unheimlich geduldiges Wesen. Es ist kaum vorstellbar, wie oft er seinem Volk eine neue Chance gibt. Und die ganzen Propheten reden sich den Mund fusselig. Immer und immer und immer wieder. Ich finde, Propheten zu lesen ist fürchterlich anstrengend, weil sie sich ständig wiederholen. Für mich zumindest. Und keinen interessiert es. Immer und immer und immer wieder sagt Gott dem Volk Israel: Das ist schlecht, das hat negative Konsequenzen von euch, lasst es. Und sie ignorieren es einfach. Wenn ihr oder wenn ich Schwierigkeiten habe in meinem Leben, dann heißt das natürlich nicht, dass ich wie das Volk Israel unbedingt etwas falsch gemacht haben muss. Es gibt nicht immer für Schwierigkeiten einen nachvollziehbaren Grund. Das muss man wissen. Aber manchmal können Schwierigkeiten in unserem Leben auch eine deutliche Sprache Gottes sein. Manchmal wählt Gott eine harte Sprache oder einen harten Weg, um uns Dinge zu verdeutlichen. Und manche Dinge können wir auch nur in Schwierigkeiten lernen. Entweder, weil wir zum Beispiel etwas lernen müssen, was nur in Leid erfahrbar ist. Wenn ich da zum Beispiel an Geduld denke, Geduld kann man eigentlich nur lernen, wenn man irgendetwas aushalten muss, auf irgendetwas warten muss, was total unangenehm ist. Oder Barmherzigkeit, wenn einem jemand etwas antut, was einen zutiefst verletzt, dann kann man Barmherzigkeit lernen, dann kann man Vergebung lernen. Das heißt, manche Dinge können wir eigentlich nur lernen, wenn wir in schwierigen Situationen stecken. Aber manchmal brauchen wir auch, und ich schließe mich da wirklich ein, eine ganz harte und direkte Art von Gott, damit er uns auf Missstände in unserem Leben hinweist, die wir in Ordnung bringen sollen. Und wenn ihr euch fragt, gibt es in meinem Leben etwas, was in Ordnung gebracht werden sollte, dann könnt ihr euch die Frage stellen: Was ist mein Wunderpunkt? Was ist der Punkt, wo ich immer steil gehe, wenn jemand dieses Thema anspricht? Wo rege ich mich total auf in Gesprächen oder an welchem Punkt neige ich immer dazu auszurasten? Wo muss ich mich total beherrschen? Welche Themen lassen euch nicht los? Oder wenn ihr euch euren Kopf als Regal vorstellt, wo ihr alle Sachen drin habt, die euch beschäftigen, was liegt ganz oben? Was holt ihr immer wieder raus? Worüber denkt ihr immer wieder nach? Das sind oft die Dinge, die unsere wunden Punkte sind. Und manchmal spricht Gott leise und vorsichtig und sagt: Tobi, das musst du in Ordnung bringen. Da hast du etwas in deinem Leben, was dich stört, was dich hindert. Und wenn ich das ignoriere, dann kann es auch sein, dass Gott manchmal eine sehr direkte Art und Weise wählt. Wie das aussieht, das ist ganz unterschiedlich. Vielleicht habt ihr irgendeinen Menschen, den ihr nicht mögt, und genau der sagt euch volle Breitseite, was ihr nicht hören wollt. Vielleicht passiert euch aber auch irgendwas, was euch zum Nachdenken anregt. Gott ist sehr kreativ. Bei dem Volk Israel hat er aber so richtig die Reißleine gezogen. Gott will von Zeit zu Zeit den Finger in die offene Wunde legen, damit wir nicht vergessen, dass wir da vielleicht einen wunden Punkt haben. Ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, der ist zu mir gekommen und hat mich gebeten, dass ich für ihn und für seine Freundin bete, weil sie ganz schwer krank ist. Und ich habe mit ihm geredet und irgendwann habe ich gemerkt, okay, hier stimmt was nicht. Und habe ich diesem jungen Mann gesagt, ich mache das nicht. Ich bete nicht dafür, dass deine Freundin gesund wird. Weil ich glaube, dass ihr beiden das braucht. Nur weil es euch beiden gerade so schlecht geht, denkt ihr beide über eure Leben nach. Und es gibt Dinge, die ihr in Ordnung bringen müsst. Und deswegen werde ich nicht dafür beten, dass sie gesund wird. Das ist mir sehr schwer gefallen. Aber ich war mir in der Situation hundertprozentig davon überzeugt, dass es das Richtige ist. Und im Nachhinein, ich habe ihn 2 oder 3 Monate später zufälligerweise nochmal getroffen und hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, weil ich ihm das gesagt habe, was unbequem war. Und er hat mich angestrahlt und ich habe gemerkt, es ist ein neuer Mensch. Und manchmal muss Gott einen harten Weg gehen, damit wir Dinge verstehen. Und manchmal muss er uns Dinge sagen, die wir nicht hören wollen. Hattest du vielleicht schon mal den Eindruck, Gott legt bei dir den Finger in eine Wunde, an deinen wunden Punkt? Dann ignorier das nicht. Muss Gott mit dir in harten und deutlichen Worten manchmal reden, weil du schon Sachen ignoriert hast, die er dir vorher vorsichtig und höflich versucht hat klarzumachen? Warum tut Gott das? Er macht das, weil er sein Volk liebt. Und er macht das, weil er uns liebt. Das Gegenteil von Liebe ist nämlich nicht Härte oder Strenge. Das Gegenteil von Liebe ist noch nicht mal Gewalt. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Ignorieren. Jemandem zu sagen, du bist mir egal. Und genau das bringt Gott nicht übers Herz. Das bringt er nicht bei seinem Volk übers Herz und das bringt er auch nicht bei uns übers Herz. Das dürft ihr aber nicht falsch verstehen. Erziehung muss immer ohne körperliche Gewalt passieren und auch ohne seelische Gewalt. Davon bin ich total überzeugt. Aber wenn man in Liebe jemanden erzieht, dann kommt es zwischendurch zu krassen Maßnahmen. Ich erinnere mich an eine Sache. Mein Sohn hat eine Zeit lang die Angewohnheit gehabt, ganz viele Sachen mit dem Stift anzumalen. Und ihm war relativ klar, dass das auf manchen Sachen geht und auf anderen Sachen nicht. Und er hat zum 100. Mal einen Türrahmen angemalt und dann habe ich ihm gesagt, wir gehen nicht aus der Küche raus, bis du diesen Türrahmen wieder abgewischt hast. Und er hat sich auf den Boden gelegt und er hat geschrien und er hat geheult und gejammert. Und ich habe gesagt, wir verlassen die Küche nicht, bis du diesen Türrahmen wieder abgewischt hast. Ich habe sogar gesagt, ich helfe dir dabei. Wir machen das zusammen. Hier hast du einen Schwamm, ich habe einen Schwamm, wir machen das zusammen. Und ich musste mich arg beherrschen, weil mich die Situation sehr, sehr wütend gemacht hat. Und irgendwann haben wir uns abgewechselt, dann hat Sarah übernommen und irgendwann habe ich dann wieder übernommen. Das Ganze hat eine Dreiviertelstunde gedauert. Eine Dreiviertelstunde hatte ich ein schreiendes und heulendes Kind, das auf dem Fußboden lag und gesagt hat, nein, ich mach das nicht. Und wir sind aber die ganze Zeit ruhig geblieben. Wir sind die ganze Zeit freundlich geblieben. Wir haben die ganze Zeit gesagt, wir helfen dir, das zu machen. Und es sieht von außen, glaube ich, nicht witzig aus. Ich will auch nicht, dass da viele Leute stehen und zugucken. Aber wir haben ihn trotzdem geliebt. Wir hätten nämlich auch einfach die Tür zumachen können und sagen können, so, und du bleibst hier in der Küche, bis du das gemacht hast. Und dann lassen wir dich wieder raus. Wir hätten ihn einsperren können. Das haben wir nicht gemacht. Ich hätte ihn auch schlagen können. Das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Aber es hätte mich total befriedigt. Ich wäre meine ganze Wut losgeworden. Aber Liebe ist manchmal aushalten und trotzdem strenge oder starke Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie nötig sind. Bei uns hatte das eine wahnsinnig lange Vorgeschichte. Diese harte Maßnahme erfolgte ja nur, weil er schon 200 Sachen davor angemalt hatte. Und Gott haut auch nicht beim ersten Mal in unserem Leben richtig drauf. Aber zwischendurch kann es sein, dass er sich dafür entscheidet. Im Hinterkopf müsst ihr aber haben, nur weil euch was Schlimmes passiert, heißt das noch lange nicht, dass das eine Strafe von Gott ist. Das heißt es wirklich nicht. Aber manchmal möchte Gott uns auf etwas hinweisen. Worin zeigt sich Gottes Liebe? Ina hat das vorhin so schön gesagt und Sven hat das vor dem Gottesdienst auch formuliert. Irgendwie ist das schwierig, diese harte Hand Gottes mit dem, was wir über seine Liebe wissen, zu vereinen. Und ich möchte euch einen ganz kurzen Abschnitt auch aus Hesekiel vorlesen, der im Kapitel davor steht, nämlich Hesekiel 11. Und eingebettet in die schärfste Kritik an den Verantwortlichen in Israel und den Prophezeiungen, dass Gottes Herrlichkeit aus Jerusalem weicht, also dass der Schutz Jerusalems endgültig aufgehoben wird, steht ein total beeindruckender Textabschnitt, der auch oft zitiert wird. Und zwar ist das Hesekiel 11, ab Vers 17. Und ich, der Herr, werde sie auch wieder sammeln und sie aus allen den Ländern zurückholen, in die sie verschleppt wurden. Dann gebe ich ihnen das Land Israels zurück. Wenn sie in ihre Heimat zurückkehren, werden sie jede Spur von dem abscheulichen Götzendienst beseitigen, den man dort trieb. Jetzt kommt's. Und ich will ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein lebendiges Herz. Dann werden sie nach meinen Weisungen leben, meine Gebote achten und sie befolgen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Und in Jeremia 29, ein anderer Prophet, der zur gleichen Zeit gelebt hat, steht es irgendwie noch beeindruckender. Jeremia 29, ab Vers 10. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Und jetzt kommt es. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch weggeführt habe. Es gibt immer einen Weg zurück. Gott schafft schon im Gericht die Lösung, die Vergebung, die Wiedergutmachung und die Hoffnung. Die Frage an jeden von uns ist: Nimmst du für dich in Anspruch, dass Gott in dieser schwierigen Phase trotzdem bei dir sein will? Und vertraust du, dass Gott es wirklich gut mit dir meint? Auch wenn du den Eindruck hast, Gott schlägt mich, mir passiert etwas, das ist zu schwer. Ich glaube, es könnte total hilfreich sein, wenn wir uns nicht fragen, warum ist das so? Oder wieso ich? Oder was soll das? Geht das nicht auch anders? Das hat das Volk Israel auch gemacht. Und eigentlich hat es sich dabei immer wieder um sich selber gedreht. Warum ich? Was hat das Ganze mit mir zu tun? Wir können Gott fragen: Was willst du mir damit sagen? Was soll ich daraus lernen? Manchmal antwortet Gott nicht auf diese Frage. Manchmal hinterlässt er uns einfach in einem Zustand, der für uns total vage ist und auch nur schwer aushaltbar. Aber auch dann kann man sagen: Gott, wenn du meinst, dass mein Verstand nicht ausreicht, um das zu verstehen, was du hier gerade machst, dann respektiere ich das, dass du nicht antwortest, und gehe trotzdem weiter mit dir. Wenn wir an einen Gott glauben, der mehr weiß und mehr kann als wir, dann passieren zwischendurch Dinge, die wir nicht verstehen. Das ist die logische Konsequenz davon. Aber wie kann das gelingen, dass wir trotzdem Vertrauen weitergehen, auch wenn Dinge passieren, die wir vielleicht nicht verstehen, die uns schwerfallen, wo Gott uns auf etwas hinweist und wir merken, das ist schwer aushaltbar? Indem wir Gott glauben, was er in seinem Wort sagt. Und deshalb werde ich am Ende der Predigt einfach nur nochmal vorlesen, was in Jeremia 29 steht. Weil wenn wir das, was dort steht, wirklich Gott glauben, dann sind wir, glaube ich, ein ganzes Stück weiter, schwierige Phasen auszuhalten und das zu lernen, was Gott uns da sagen will. Jeremia 29, ab Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Guckt ruhig nochmal in der nächsten Woche in dem Programmzettel, da habe ich ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich auch in der Predigt immer wieder gesagt habe. Und stellt euch diese Fragen und guckt, wo Gott an euch gerade arbeitet. Und wenn ihr gerade nicht den Eindruck habt, dass ihr in so einer Phase seid, dann erinnert euch doch nochmal, wo solche Phasen in eurem Leben waren. Das motiviert, auch weiterzumachen.